Das ist ja auch sowas, was in uns steckt. Du, ja, das musst du jetzt alleine schaffen. Deine Mama hat es alleine geschafft. Deine Oma hat es alleine geschafft. Selbst die tollsten Startups suchen in der Regel nur Vollzeit. Und ich habe dann wirklich auch mal ein paar angeschrieben und eben gemeint, naja, wie soll sich denn auch in der Gesellschaft was verändern, wenn ihr nichts verändert?
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Das gehört skaliert, dem Podcast mit Ideen und Lösungen für Planet und Menschheit auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Mein Name ist Laura Henke, ich bin Coachin für Selbsterkenntnis und Effektivität und leidenschaftliche Sammlerin guter Ideen, die ich hier im Podcast mit euch teilen möchte. Heute spreche ich mit meiner geschätzten Kollegin Diana Juric über das Thema Gehaltsverhandlungen. Als Gehaltscoachin ist es Dianas Mission, unter dem Dach ihrer Marke Wohlfühlgehalt insbesondere Frauen auf dem Weg zu einem leistungsgerechten Gehalt zu begleiten. Wir sprechen darüber, wie man Gehaltsverhandlungen gut vorbereitet, welche Rolle die eigene Einstellung zu Gehalt, Gehaltsentwicklung und dem eigenen verdient haben und verdienen müssen einer Gehaltserhöhung spielt und warum jeder Einzelne von uns gefragt ist, wenn es darum geht, die Gender Pay Gap in vielleicht etwas weniger als den aktuell vorhergesagten 130 Jahren zu schließen. Viel Spaß beim Zuhören! Erzähl doch vielleicht anfangs erstmal, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin die Diana Juric, bin 35 Jahre alt, lebe in München, komme aus dem Schwabenländle, habe kroatische Wurzeln und habe letztes Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und zwar mit meinem Online-Coaching-Business Wohlfühlgehalt. Ich bin zertifizierte Coach und habe zusätzlich dazu einfach auch wahnsinnig viel Berufserfahrung sammeln dürfen, vor allem die letzten 11 Jahre auch als Führungskraft. Da lag es einfach nahe, das alles jetzt so zu vereinen. Und Wohlfühlgehalt tut es ganz gut. Vielleicht fange ich dann auch gleich zu erzählen, wie das so kam, oder?
Ich wollte gerade sagen, genau, jetzt hast du das Stichwort schon genannt. Was ist Wohlfühlgehalt und ja, wie bist du dazu gekommen?
Wohlfühlgehalt heißt quasi, dass ich Frauen mit meinen Coaching-Programmen dabei unterstütze, sich nicht nur optimal auf die Gehaltsverhandlungen vorzubereiten, sondern wirklich nachhaltig etwas zu verändern in sich und in der Sichtweise zu ihrem eigenen Wert und zu dem Mehrwert, den sie kreieren. Wie kam ich dazu? Das war eine spannende Reise. Ich habe beruflich sehr viel unterschiedliche Sachen ausprobiert. Angefangen habe ich im Einzelhandel, bin dann relativ schnell Shopleiterin geworden mit Anfang 20 und habe irgendwann mal gemerkt, okay, da ist jetzt der Deckel drauf, da kommt nichts mehr. Bin dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie als Praxismanagerin, habe da auch Teams geleitet und eine reine Privatpraxis aufgebaut mit meinem damaligen Chef. Und auch da kam dann wieder der Deckel so, es geht nicht mehr weiter. Habe dann den letzten Anlauf genommen, bin im Maschinenbau gelandet, im Ingenieurwesen und habe dann ganz schnell gemerkt, oh Mann, Diana, das ist es wieder nicht. Habe mich dann noch intensiver mit mir selbst auseinandergesetzt, in der Hinsicht, dass ich mich wirklich gefragt habe, okay, was will ich eigentlich wirklich? Je mehr man sich natürlich dann damit beschäftigt, umso eher kommt dann auch eine Antwort. Und dann war relativ schnell klar, okay, ich möchte Coach werden, habe dann nebenberuflich eine Coach-Ausbildung gemacht, ein Jahr lang. Begleitend dazu fing dann Corona an, was mir persönlich aufgezeigt hat, wie toll es ist, das Ganze auch online zu machen. Ja, was online quasi auch ermöglicht und welche Türen das öffnet. Das war mir vorher, als ich noch live gecoacht hatte, gar nicht bewusst. Und das Schöne ist, dass es wirklich gar keine Unterschiede gab. Und während dieser Ausbildung gab es ein Modul, da ging es auch quasi darum, wie wir uns als Coach selbstständig machen können. Und da wurden wir schon so ein bisschen auch drauf getriezt, naja, was ist so dein Thema? Und da weiß ich noch, dass ich damals noch sehr unschlüssig war. Ich wusste, ich möchte unbedingt Frauen unterstützen. Das war mir ein Herzensthema, weil ich durch meine berufliche Vergangenheit sehr viele, ja nennen wir sie mal Ungerechtigkeiten erleben durfte. Ich nehme es jetzt als Geschenk an, aber damals war das ganz schön schwer, ja, als junge Frau in Führungsposition, allein unter Männern. Ob das jetzt Diskriminierung war, Sexismus, sich immer viel, viel mehr behaupten müssen wie die männlichen Kollegen. Ich wollte einfach den Frauen dabei helfen, schneller zu realisieren, dass sie das nicht mit sich machen lassen müssen. Also gerade auch beruflich, finde ich, fallen wir Frauen ganz stark in die, ja, in die klassische, stereotypische Rollenbilder auch so mit rein. Und habe das dann damals auch so dem Referenten gesagt. Und der meinte, ja, okay, Frauen unterstützen, davon gibt es ja Coaches wie Sand am Meer. Werd mal ein bisschen konkreter. Und habe ich halt so ein paar Sachen aufgezählt und unter anderem eben auch, ja, auch zum Thema Gehalt könnte ich mir das super gut vorstellen und so. Und dann meinte er so, das ist es doch, Diana, das ist eine richtig geile Nische, das muss ich machen. Und für mich war das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, je mehr ich mich damit auseinandersetzte, desto mehr wurde mir bewusst, hey, das ist wirklich mein Thema, weil ich auch schon bevor ich Coach wurde, viele in meinem Umfeld so gerade zu dem Thema auch bestärkt habe, hey, verhandel dein Gehalt und du bist es wert und recherchier doch mal und auch immer wieder Tipps gegeben. Und als ich dann wirklich so richtig tief in die Thematik eingestiegen bin und mir bewusst geworden ist, wie ungerecht das Ganze im Jahr 2020, 21, 22 noch läuft, da war für mich klar, das ist meine Mission. Ja, habe dann relativ schnell beschlossen, dass es Wohlfühlgehalt heißen soll, denn für Wohlfühlgehalt, wie soll ich sagen, ich bin nicht die klassische Coach, die jetzt quasi so die fertige Vorbereitung auf dem Serviertablett auf dem Silbertablett serviert, ja. Ich möchte wirklich die Frauen dazu befähigen, an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben, wirklich tiefgehend zu verstehen, was sie wert sind, dass sie es wert sind und welchen Mehrwert sie kreieren und stiften. Und in meinen Augen können wir nur dann auch wirklich nachhaltig was verändern. Denn die Veränderung beginnt in uns. Also wir können irgendwie, es sind ja noch über 130 Jahre, die wir warten können, laut den Recherchen, bis sich der Gender Pay Gap mal schließt. Ja, das zeigt uns ja, warten und jammern bringt gar nichts. Wir Frauen müssen, und ich mag das Wort müssen ja wirklich nicht, aber wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und das Gehalt und unsere Gehaltsentwicklung ist unsere eigene Verantwortung. Und ich weiß selber, was das für Hemmungen sind und für Hürden sind und wie schwer das auch ist, wenn das Gegenüber einen einschüchtert und welche vielen tief sitzenden Glaubenssätze da dahinter stecken. Und da habe ich für mich gedacht, ja, ich möchte ein Programm kreieren und möchte auch mit meiner Arbeit zeigen, dass wir uns nicht zurückhalten müssen, anpassen müssen, verstellen müssen, um das zu bekommen, was wir wert sind und was uns zusteht. Jetzt in unserem Thema das angemessene Gehalt oder was auch immer man verhandeln möchte. Und ich möchte die Ladies, also mit ihnen zusammen einen Weg kreieren, der sie wohlfühlen lässt, ja, mit dem sie sich wohlfühlen. Ich möchte keine fertigen Wege vorgeben und sie da so ein bisschen reinpressen, ja, so, hey, du musst das so machen, das und das musst lassen und so weiter, sondern ich möchte wirklich zusammen mit ihnen ihren eigenen Weg zu ihrem Wohlfühlgehalt kreieren, ihre eigene Verhandlungsstrategie, weil nur dann fühlen sie sich wohl und nur dann wollen sie auch wirklich für sich einstehen und wollen dann auch als Vorbild rausgehen und somit auch ein Zeichen setzen, auch für die nachfolgenden Generationen oder auch die Generationen über uns, ja. Und so ist das, ja, so ist das entstanden, so ist der Name entstanden und es steht einfach für so viel mehr als allein das Gehalt. Es steht für Gerechtigkeit, für Wertschätzung, für Vertrauen und Glaube an sich selbst und wirklich auch für die Weiterentwicklung und für die Weiblichkeit, denn wir dürfen genau so sein, wie wir sind. Und wenn wir uns gut auf unsere Gehaltsverhandlungen vorbereiten, dann steht dem auch absolut gar nichts im Weg. Und dann muss man auch keine Angst haben, wenn dann irgendwelche Einwände kommen, weil man einfach genau weiß, welche Gründe dafür sprechen und dass diese Gründe auch wirklich, wie soll ich sagen, auch wirklich begründet sind. Das ist mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Und in das Programm habe ich natürlich alle meine Erfahrungen reinfließen lassen, habe für mich auch gemerkt, dass es eben so viel mehr ist, als nur irgendwie sich 5 Top-Argumente vorzubereiten und zu recherchieren, was man denn so wert ist, also welchen Marktwert man hat, sondern ich habe es Deep 5-Programm genannt, weil das eben ein ein Deep Dive ist in genau die Themen, die nach meiner jahrelangen Erfahrung sehr wichtig sind, um einfach einen allgemeinen Shift im Mindset, einen Shift in der Beziehung zu sich selbst, auch im Job herbeizuführen. Und wir schauen uns da unter anderem das Money Mindset an. Also, welche Haltung habe ich überhaupt zu Geld? Ja, da geht's schon los. Dann schauen wir uns natürlich das Selbstwertgefühl an und alles, was dazu gehört. Und in beiden Modulen eben auch die Glaubenssätze, die dahinter stecken, die wir dann auch gemeinsam auflösen. Wir schauen uns ganz genau an, welcher Mehrwert kreiert wird tagtäglich in der Arbeit. Dazu habe ich mir so einen 360-Grad-Rundumblick überlegt, dass wir auch wirklich alle Bereiche abklopfen. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Gegenüber und dabei spielt es keine Rolle, ob das Gegenüber bekannt ist oder nicht bekannt. Wir setzen uns natürlich mit den Chancen, Zielen und den Möglichkeiten auseinander, denn auch das ist etwas, was ich fördern möchte, und zwar diese offene Haltung gegenüber der Gehaltsverhandlung. Ja, also natürlich darf man hart in seiner Sache sein, also in seinem Gehaltswunsch, in der Forderung, aber ich plädiere auch dafür zu sagen, man geht offen rein. Ja, es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, die man gemeinsam erarbeiten kann und viele vielleicht auch komplett neue Wege, die man zusammen kreieren kann. Und das Wichtige ist einfach dieses Open Mind sozusagen. Genau, das sind mal so die wichtigsten Module und dann natürlich steigen wir auch noch ein bisschen in das Thema Kommunikation mit ein. Da ist alles Mögliche dabei, von Kritik annehmen, auch mal Kritik geben, über was kann ich direkt vor dem Gespräch tun, um mich in die richtige Stimmung zu bringen, was ist vielleicht während dem Gespräch ganz sinnvoll für mich und vor allem auch nach dem Gespräch, denn nach dem Gespräch ist vor dem nächsten Gespräch.
Spannender Blick da drauf, nicht ich habe jetzt die Gehaltsverhandlung, die eine, die es jetzt für mich reißen wird, sondern ich bin eigentlich in einem kontinuierlichen Prozess des ständigen Re-Evaluierens. Passt das jetzt noch für mich?
Ja.
Muss ich irgendwie jetzt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt tun, um dieses Treppchen auch hochzukommen?
Ja, das macht auch rein rechnerisch einen riesen Unterschied, ob ich jetzt nur einmal verhandle oder regelmäßig. Ja, am Ende unseres Arbeitslebens ist das nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und auch da sind wir Frauen ja ganz weit hinter den Männern. Da gab es erst neulich wieder eine neuere Studie dazu. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem die war, dass es wirklich so ist, dass wir über 500.000 Euro weniger verdienen in unserem Arbeitsleben als die Männer. Und da spielen die ganzen Faktoren natürlich mit ein, ja.
Die vielen Male, die ich halt nicht verhandelt habe.
Unter anderem, genau. Also da fängt's an. Das ist ein Grundbaustein. Ob ich nun in Teilzeit arbeite oder ob ich in Vollzeit arbeite oder egal wie und was. Aber das ist so wirklich der Grundstein, den man selber legen muss.
Spannend. Es geht also nicht darum zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt die eine Verhandlung hin, sondern im Grunde in ein Verhandlungsmindset kommen, dass ich kontinuierlich gucke, wie kann ich mich besser positionieren. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es dabei auch gar nicht darum, am Ende dieser Stunde oder so mit mehr Geld in der Hand aus diesem Besprechungsraum zu gehen, sondern einfach für mich die Lage verbessert zu haben, in welcher Form auch immer, indem dass ich flexiblere Arbeitszeiten habe, dass ich einen Zeithassel aufbauen kann oder irgendwelche anderen Benefits, die mir entgegenkommen, dass ich einfach mit mehr Wert rausgehe.
Genau,
für mich,
genau.
Sozusagen.
Ja, also dass man einfach auch die Wertschätzung des Gegenübers für sich wahrnimmt, ja. Mhm. Ob das nun Geld ist oder wie du sagst, andere Benefits, das spielt im ersten Moment keine Rolle, ja. Man sollte auch da natürlich aufpassen, denn wenn man quasi immer nur Benefits verhandelt, bleibt ja dann doch vieles andere auch auf der Strecke, unter anderem ja auch die Einzahlung in die Rentenkasse und so weiter. Es ist schon sehr in die Tiefe, aber ja, es soll jetzt nicht heißen, verhandel irgendwie die ganze Zeit Benefits für dich, sondern es darf ausgewogen sein, es soll sich halt für dich gut anfühlen und passend und richtig anfühlen.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja. Wow, super cool. Also man merkt, dass du da richtig drin steckst, auch in den vielen Facetten, die das Thema dann berührt, auch wieder in anderen Themenbereichen und so weiter.
Ja.
Mich würde tatsächlich interessieren, so weil du ja auch gesprochen hast, so aus deiner eigenen Erfahrung, aus ganz verschiedenen Branchen auch, du sagst, ich bin selbst selber in diese Themen reingelaufen? Gibt es da so vielleicht Schlüsselerlebnisse, wo du sagst, das hat mich eigentlich in Bezug auf dieses Thema echt geprägt?
Also tatsächlich kann ich rückblickend sagen, dass ich immer dafür gekämpft habe, ein angemessenes Gehalt zu verdienen. Das hat für mich den Hintergrund oder die Motivation dahinter war diese: Ich habe kroatische Wurzeln und bin wirklich mit ganz klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Meine Mutter hat sehr, sehr viel gearbeitet zusätzlich zu der Care-Arbeit, die sie geleistet hat, sodass sie ganz schnell auch krank wurde und dadurch auch arbeitsunfähig. Und da war ich so 11 oder 12 und da habe ich so für mich gemerkt, ich möchte niemals finanziell abhängig sein von meinem Partner oder von sonst wem. Ja, es ist nicht so, dass mein Vater das irgendwie hat sie spüren lassen oder uns, um Gottes Willen gar nicht. Aber ich habe das für mich so gedacht. Ja, das war auf einmal so eine ganz krasse Abhängigkeit und das hat für mich wirklich so den ersten Schalter umgelegt zu sagen, hey Diana, ein angemessenes Gehalt ist das A und O, um in eine Unabhängigkeit zu kommen, ja, weil was hat man denn sonst so für Mittelchen erstmal, wenn man dann auch ins Berufsleben einsteigt? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht, wurde nach der Ausbildung übernommen und bin dann nach München gezogen und bin da echt 3-mal, glaube ich, in der Zeit wirklich gut für mich eingestanden, habe echt viel rausgeholt, für damals auch. Und dann bin ich Führungskraft geworden. Da war ich 23 und das war halt ganz neu für mich. Ja, ich wurde da wirklich ins kalte Wasser geschmissen, habe komplett alleine einen Shop geleitet und hatte 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus Azubis. Und da hat sich das komplett gedreht, Laura, weil auf einmal mein Selbstwertgefühl sich irgendwo im Keller versteckt hat. Ich wurde so geplagt von Selbstzweifeln. Ich habe natürlich viel Feedback gekriegt von Kundinnen und Kunden, auch von meinem Team und so. Aber ich hätte mir damals jemanden an die Hand gewünscht oder als Sparringspartner gewünscht, der mir wirklich auch mal sagt, hey Diana, du machst das richtig gut. Von außen ein neutraler Blick. Deine Zahlen sind super. Die waren auch richtig gut, ja. Und trotzdem war ich, was das Thema Gehalt betrifft, total unsicher. Ich habe natürlich einen großen Sprung gemacht, ja, von meinem Angestelltenverhältnis oder von Mitarbeiterin zu Führungskraft. Der war okay, aber ich habe da echt gerockt und bin mehrmals für mich eingestanden. Aber das war jedes Mal ein richtig harter Kampf, mit dem ich leer ausgegangen bin. Ich habe mich natürlich damals, wie das so ist, gefragt, ja, warum ist das so? Und der blöde Chef und der hasst mich, der hat was gegen mich und so. Und bin dann ziemlich schnell darauf in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen und hatte da auch eine Coach, die mich so ein bisschen begleitet hat. Und da habe ich verstanden, nee, Diana, das lag nicht am Außen, das lag nicht an deinem Gegenüber oder sonst was, das lag an dir selber. Du hast diesen Wert, den du da wirklich kreiert hast, den habe ich nicht gesehen zu der Zeit. Den sehe ich jetzt oder den sah ich Jahre später, aber damals nicht. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich wusste, das möchte ich nie wieder haben. Also, was sind denn so, was muss ich denn noch mehr tun für mich, damit sowas nicht mehr passiert? Und da war mir klar, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung ist das A und O und das Fundament, um in eine Gehaltsverhandlung zu gehen. Und ja, habe dann für mich auch gedacht, okay, ich habe mir halt immer wieder selber so Hilfen gebaut, indem ich meine Erfolge aufgeschrieben habe, indem ich mich einfach auch damit auseinandergesetzt habe, was schätzt denn mein Team an mir? Ja, habe das auch wirklich eingefordert, natürlich in Gegenseitigkeit, aber ja, auch ich für mich, denn Führungskräfte bleiben da oftmals leer aus. Habe auch Kundinnen und Kunden teilweise befragt. Ich habe mir selber Hilfsmittelchen kreiert, die quasi mich in der Hinsicht gestärkt haben. Und mit dem Wachstum denn Selbstwertgefühl und auch mit dem Stärken meines Money-Mindsets, weil da geht's ja auch los, ja, ich wurde groß mit, oh, ich muss sehr, sehr hart arbeiten für mein Geld und muss mich da aufopfern. Auch das war in dieser Führungskraftphase sehr, sehr stark, also in der ersten. Und je stärker diese beiden Faktoren wurden, desto höher wurde mein Gehalt und desto schöner und toller wurden auch die Gehaltsverhandlungen. Und das waren so für mich rückblickend gesehen meine größten Schlüsselmomente. Und auch zu erkennen, dass es eben kein Kampf ist, sondern dass das auch eine Chance mit sich bringt, nämlich einen konstruktiven Austausch mit seinem Gegenüber zu haben, ja, und vielleicht einfach Wege zu kreieren, die es vorher noch nicht gab. Das war auch genau diesen Schlüsselmoment, wollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das war auch etwas, wo ich dann eine 4-Tage-Woche verhandelt habe, statt mehr Geld. Also ich habe immer Vollzeit gearbeitet und irgendwann mal dachte ich mir, nö, ich möchte mehr Zeit haben für meine Herzensthemen und habe mich das einfach getraut. Und ich erinnere mich noch wie heute an diese Situation. Das war im Sommer. Und es war ein lauer Sommerabend und meine Mädels kamen zu mir hier auf die Terrasse und wir haben so ein bisschen so einen Cocktailabend gemacht, richtig schön. Und dann habe ich denen eben erzählt, ja, morgen habe ich Gespräch mit meinem Chef und ich möchte nicht mehr Gehalt diesmal, sondern ich möchte wirklich 4 Tage statt 5 aushandeln. Und ja, und da weiß ich noch, wie alle 5 Mädels da saßen und so ein bisschen das Grinsen angefangen haben und die eine dann quasi ausgesprochen hat, was alle gedacht haben, nämlich so, also ich glaube nicht, dass der das macht, Diana, das sind 20% und du hast ja erst letztes Jahr dein Gehalt verhandelt und du verdienst doch sowieso schon voll gut für deine Stellung, ja, weil ich habe halt kein Studium, kein klassisches wie viele andere. Und dann wird man da quasi auch so ein bisschen abgewertet. Und ja, ich habe es durchgekriegt. Und zwar ohne irgendwie ein harter Kampf. Ja, also natürlich, der hat es dir jetzt nicht gleich Ja und Amen gesagt, der Chef, aber ich habe ihm einfach gute Gründe dafür geliefert. Und ja, ich glaube, das waren so die 3 Schlüsselmomente.
Die reihen sich so ein bisschen auf so einer Perlenschnur auf. Du hast von Mal zu Mal was dazugelernt. Ja. Was würdest du sagen, was ist so eine wesentliche Erkenntnis, wo du beim ersten Mal gemerkt hast, weil du sagtest ja, das ist sowas, was eigentlich, das liegt nicht im Außen, sondern im Inneren. Also was hast du beim ersten Mal, ich sag mal, falsch gemacht oder falsch in Anführungsstrichen und hast dann für dich mitgenommen in die nächsten Male, wo es dann geklappt hat? Also gibt's da irgendeinen Glaubenssatz oder irgendein Thema, wo du gemerkt hast, das ist es?
Ja, also tatsächlich wirklich das Selbstwert. Ja, ich war es mir damals unbewusst selber, ich hab den Wert meiner Arbeit habe ich selber nicht gesehen, ja, und nicht wahrgenommen, also wirklich nicht bewusst wahrgenommen. Ich war, ja, wenn man es jetzt mal ganz reduziert, ich war nicht im Bewusstsein. Das ist eigentlich so der Schlüsselsatz für mich, ja. Und das,
Also ich versuche mich gerade so in die 23-jährige Diana reinzuversetzen. Ich stelle mir gerade so vor, so dieses, irgendwie bin ich mit meinem Gehalt wegen unzufrieden. Ah, ich will irgendwie mehr haben, aber innerlich denke ich vielleicht sowas wie, naja, so richtig verdient habe ich es nicht, weil was tue ich denn? Ich tue halt die Tür offen halten in einem Laden. Was kann ich denn da mehr dran verdienen? Ja, ja, du hast dann gar nicht gesehen, irgendwie, ich bin super gut darin, hier strategisch das Display vom Warensortiment saisonal so gut aufzustellen, dass die margenhohen Sachen irgendwie gut weggehen. Oder also ne, die haben in mir eine involvierte, kreative Ladenmanagerin, die halt hier mehr mitbringt, als ich sag mal, die Türe offen zu halten. Was ja sozusagen, also wenn ich jetzt Chef wäre, das wäre für mich so ein Argument, ah, die denkt mit, ah cool, die hat das verdient. Aber weil du das selber dir nicht klar warst, dass du das verdient hast, konntest du es auch im Gespräch für dich nicht anbringen. Genau. Sondern, naja, ich halte hier halt die Tür offen, das tue ich jetzt schon ja so lange, da ist doch jetzt mal ein Euro mehr drin.
Ja, das da auch noch gerade so einfällt, das weiß ich auch noch, das war damals nämlich auch ganz ausschlaggebend. Ich war 23 und habe am allermeisten verdient von allen in meinem Umfeld, ja. Und das war auch etwas, ach, da bin ich bis heute allergisch. Alle haben mir immer gesagt, du verdienst richtig gut für dein Alter, du verdienst richtig gut für dein Alter, ja. Und das habe ich für mich zugelassen, dass das auf mich wirkt. Hab aber nicht gesehen, Moment mal, in meinem Alter führt auch keine oder keiner einen Job, der und das ja, der 7-stellig im 2. Geschäftsjahr gemacht hat. Also wir waren Ende 6-stellig oder nicht Ende 3/4 6-stellig, als ich angefangen habe. Ja, das muss man mit 23 auch erstmal irgendwie alles wuppen. Aber diese Seite habe ich nicht gesehen und so kam auch mitunter dieses Ungleichgewicht, was ja noch mehr dafür gesorgt hat, dass ich eben diesen Wert meiner Arbeit nicht sehe. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich dann ja auch letztendlich keine Verantwortung dafür übernommen habe, ja, sondern ich habe mich dann quasi in diese Opferrolle begeben. Ja, alle sagen, ich verdiene ja schon sehr gut für mein Alter und ja, mein Chef hat das dann auch nochmal gegen mich verwendet und ach, eigentlich ist es doch auch so. Und ja, also da waren viele Sachen dabei, die tatsächlich ja eben auch mit Glaubenssätzen zu tun haben. Ja, so auch dieses Bescheidensein, was ja bei uns Mädels ganz präsent ist, und dieses bloß nicht zu viel verlangen, bloß nicht unhöflich sein und so weiter und so weiter, würde ich heute ganz anders machen. Ganz anders machen. Mhm. Ja.
Also auch im Kopf den Referenzrahmen zu ändern, nach dem Motto, ja, mit wem vergleiche ich mich einmal? Die anderen 23-Jährigen, ja, um mich herum sind ja alle noch auf Team-Level. Ich bin halt die einzige, ja, Chefin. Was verdienen denn die chefigen Leute in meinem Umfeld? Okay, genau, die sind im Schnitt 10 Jahre älter, aber wo schauen wir denn dahin? Ah, da bin ich aber so im unteren Mittelfeld. Oh, da geht noch was. Ja. So,
Und das ist dann so faszinierend, ja, weil auf rationaler Ebene kann man das ja oftmals gar nicht erklären, ja. Es war jetzt nicht so, dass ich wie so ein Duckmäusle, sage ich immer, vor dem Chef saß und irgendwie nichts rausgebracht habe, sondern ich habe schon dem Argumente geliefert und Gründe geliefert und bin schon für mich eingestanden, aber ich habe es nicht gefühlt, ja, ich habe es nicht gefühlt, dass ich es wert bin, und das hat mir wiederum gezeigt, wie machtvoll das ist und wie wichtig diese innere Arbeit zu tun, um wirklich nachhaltig, wie du sagst, und das fand ich jetzt so schön in der Einführung auch, um nachhaltig etwas zu verändern, um zu verstehen, dass das ein schöner Kreislauf ist und dass es ein ganz normaler Prozess ist, dass das Gehalt angepasst wird, denn die Berufserfahrung nimmt zu, womöglicherweise Aufgaben, Verantwortungsbereiche, ist ja vollkommen wurscht, aber so wie sich die Unternehmen entwickeln, entwickelt sich auch das Gehalt. Das ist eigentlich der ganz normale Kreislauf.
Dafür muss ich mir im Grunde im Kopf klar werden, ja, welche Mehrwerte trage ich bei, außer jetzt zu erscheinen, sage ich mal, zur Arbeit? Was ist mein Referenzrahmen, mit dem ich mich vergleiche? Ja. Genau. Wenn alle um mich rum sagen, ah, wieso, du stehst doch gut da. Oder selbst wenn sie es alle nicht sagen, aber ich gucke um mich rum, was die anderen so machen, und sag dann vielleicht, okay, ja, vielleicht, ich denke da auch gerade, vielleicht ist so der Punkt, mit wem will ich mich vielleicht auch vergleichen? Also wo will ich denn vielleicht auch hin? Welche Art von Mensch will ich denn sein? Ja. Und was verdienen die? Okay, so.
Und sich auch wirklich die richtigen Menschen raussuchen. Menschen, die ich mag. Menschen, die ich schätze. Wie du so schön jetzt gerade gesagt hast. Menschen, die vielleicht da sind, wo ich hin möchte. Und die werden ganz sicher nicht sagen, oh, du verdienst so gut für dein Alter. Ach, ja. Also wieder dieses Kleinhalten letztendlich auch von außen sorgt ja auch dafür, dass man sich selber klein haltet, sondern wirklich dagegen tun und wirklich überlegen, mit wem möchte ich darüber sprechen.
Das finde ich spannend. Das heißt, wenn ich anfange, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich bin unzufrieden mit dem Status quo, ich will da woanders hin für mich, welche Meinungen lade ich zu diesem Thema in mein Leben ein? So frage ich irgendwie meine Mutter oder Schwiegermutter, die immer schon gesagt haben, oh, sei doch froh, dass du eine Beschäftigung hast. Genau. Dann sind das nicht die Feedbackgeber, die ich brauche, sondern mir zu überlegen, ach, wen habe ich vielleicht im näheren oder vielleicht auch sogar, das finde ich gerade ganz spannend, nicht so näheren Umfeld. Vielleicht gibt es irgendeine Bekannte, die ich so heimlich so ein bisschen anhimmle, weil die irgendwie cool karrieremäßig unterwegs ist. Und da geht es wahrscheinlich auch sehr drum, über den eigenen Schatten zu springen und sich da nicht wie ein Trutchen zu fühlen und sagen, du, darf ich mich da dich mal was fragen? Du fährst immer so einen schicken BMW und so. Wie machst du das? Also verhandelst du dein Gehalt oder so mal so ein bisschen, darf ich mal ganz naiv fragen, wie das geht, und dann von der sich so ein bisschen das abzuholen, um zu lernen, wie denkt denn so jemand, der so unterwegs ist? So, gell? Ja. Also das wirklich in sein Leben reinzuholen im wahrsten Sinne, wenn ich es nicht im unmittelbaren engsten Zirkel irgendwie schon habe.
Ja, ganz, ganz wichtiges Thema in meinen Augen. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte mit den Jahren, dass das auch mit der inneren Arbeit auch ganz eng zusammenhängt. Ja, sich wirklich bewusst die Menschen auszusuchen, die das, die diesen Weg vielleicht auch bereits schon gegangen sind. Und in unserem Fall, ja, und da möchte ich jetzt nicht diskriminierend gegenüber den Männern sein, doch ich kann jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen, wie schön es ist, sich mit Gleichgesinnten, beziehungsweise dann auch vielleicht mit Frauen oder auch non-binären Menschen, sich auszutauschen, denn die haben das auch nochmal ganz anders erlebt, ja. ich sag mal so, es ist einfach Tatsache, ja, dass man da gerade auch im beruflichen Teil sich mehr behaupten muss, mehr belächelt wird. Gottes Willen, wenn du dann noch einen farbigen Lippenstift irgendwie auf den Lippen hast, bist du sowieso unfähig und unkompetent. Und das finde ich ganz schön und da möchte ich auch wirklich dazu ermutigen, sich vielleicht auch gezielt mehr mit Frauen darüber auszutauschen, weil das mehrere Vorteile mit sich bringt. Zum einen auch eben das Thema Gehalt auch mal zu enttabuisieren. Ja, das ist ja bis heute so ein unangenehmes Tabuthema und da dürfen wir uns auch endlich davon lösen und zum anderen eben auch sich gegenseitig bestärken, ja, und vielleicht auch sagen, hey, ich finde das so cool, dass du bist echt ein Vorbild für mich irgendwie, dass du da für dich eingestanden bist und ja, erzähl mal, wie war's für dich oder dann auch von dieser Frau wird dann auch sicherlich sowas kommen wie, hey, wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch, ja, das ist kein Kunstwerk, also und das finde ich so schön, welche Energie entstehen kann, wenn wir Frauen uns eben auch verbünden in dieser Hinsicht.
Ich wollte gerade sagen, dann ist, glaube ich, auch so ein wesentlicher Baustein des Ganzen, für sich selber, diesen systemischen Wandel, also es hat so zwei Ebenen, es hat so ich für mich selber mein Gehalt, es hat aber auch diese systemische Ebene, wir Frauen und unser Durchschnittsgehalt, sage ich mal, das kann ich nicht alleine lösen, sondern es braucht im Grunde diesen Austausch, um, ich sag mal, die Erfahrungswerte zu kollektivieren und diese Blackbox zu öffnen. Ja. Wie funktioniert das für mich als Frau gut, diesen Prozess nach oben in der Gehaltsentwicklung für mich durchzuführen? Was sind die richtigen Moves, was nicht? Also da braucht's so ein kollektives Lernen, was die Männer uns voraus haben. Die haben immer schon in der Businesswelt zusammen die Seniors haben ihre Juniors gementort und denen da die Leiter hochgeholfen. Ja, genau. Wir haben ganz wenig Frauen oben auf der Leiter, die dieses Hochziehen machen können. Aber da müssen wir sozusagen da umso mehr einander unterstützen. Und ich denke gerade, das muss, glaube ich, von zwei Seiten stattfinden. Also ich als die Suchende, die wissen will, wie das geht, bewusst diesen Outreach zu machen nach dem Motto, wer ist denn 1, 2, 3 Schritte weiter als ich, den ich da mal oder die ich da fragen kann. Aber wenn ich zum Beispiel ein Erfolgserlebnis hatte, das dann auch mit meinem Netzwerk zu teilen, nach dem Motto, Mädels, hört mal zu. Also wenn ich vielleicht von einer Freundin höre, die irgendwie anmerkt, dass sie unzufrieden ist oder suchen will, weil bei mir gibt's nicht mehr Gehalt. Okay, pass mal auf, weißt du eigentlich um die Punkte, hast du das probiert oder weißt du die und die Argumente für dich und im Grunde so diese Argumente und Strategien untereinander zu teilen, gell? A rising tide lifts all boats, irgendwie so, ne?
Genau so. Und auch wirklich, wie ich auch vorher schon gesagt habe, das ist auch Teil meiner Mission, eben Vorbilder, Role Models, wie auch immer wir sie nennen wollen, ja auch zu kreieren und zu erschaffen. Denn wie gesagt, jede einzelne Frau, die rausgeht und für sich und ihren Wert einsteht, die ihr Gehalt verhandelt, ist gleichzeitig ein Vorbild für ganz viele anderen. Und es ist schade, darüber zu schweigen, ja, weil das ist ja auch ein Selbstbewusstseinsbooster, ja. Also total, wenn du dann auch erfolgreich verhandelt hast. Also warum sich auch da wieder zurücknehmen, ne? Immer wieder beim Thema und nicht einfach wirklich auch das zu teilen, mit wem auch immer, ja.
Ich denke gerade so diese Bescheidenheitsnorm, also das, ne, wenn ich die Karriereleiter, ich kenne das selber, ich bin gerade in einem recht guten Job, wo man auch gut verdient und die Frauen in meinem Alter um mich herum, die sind alle irgendwie in Kinderteilzeit und in Kinder zu Hause und so. Da spricht man nicht über Geld und Karriere, weil ich weiß, die ist gerade auf Elterngeld oder auf Herdprämie oder auf oder halt in einem Teilzeitjob, wo natürlich auch, da bist du dann tendenziell nicht Führungskraft und oder nicht auf einer Karriereleiter, sondern in einer ausführenden Rolle, machst deine Stunden und gehst eben wieder nach Hause und so weiter. Und das sind wahrscheinlich die Punkte, wo Potenziale verloren gehen.
Da ist auch interessanterweise der Gap, der Gender Pay Gap, der ist bei 34-Jährigen am allerhöchsten.
Ach. Das ist weil ja spannend.
Weil da eben genau diese Phase ist bei vielen Frauen und sich da eben genau das so ein bisschen trennt, dieses ich arbeite Vollzeit, weil quasi ich habe keine Kinder und ich habe jetzt Kinder und habe mich quasi für Familie entschieden und bin jetzt sozusagen raus, erstmal aus der Arbeitswelt oder eben nur in Teilzeit. Ja. Mhm. Also es ist ja ein großer Teufelskreis, weil die ganzen Gaps ja so stark miteinander verbunden sind.
Es ist so multifaktoriell, sagt die ehemalige Sozial- oder was heißt ehemalige? Ich mit meinem im früheren Leben mal Sozialwissenschaften studiert. Ein multifaktorielles Phänomen. Ja klar, wenn ich schon irgendwie direkt bei Berufsanfang irgendwie nicht regelmäßig verhandle und dann habe ich immer wieder die Lücken, wo ich rausfalle. Nach der Lücke bin ich Teilzeit. Also so, ich werde ständig, ich laufe so von einem Knick in den anderen und am Ende habe ich quasi die 500.000 weniger als der Mann, der im Grunde stringent, mehr oder weniger stringent durchgearbeitet hat. So, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne?
Ja. Und nicht nur das weniger Geld, sondern ja auch diese unbezahlte Care-Arbeit. Ja? Das ist auch so ein wichtiger Faktor, ne? Der dich zum einen davon abhält, Geld zu verdienen und zum anderen dich aber trotzdem mental und körperlich, wie soll ich sagen, ausbrennt, ist jetzt möglicherweise übertrieben, vielleicht auch nicht. Ja, ich hatte viele Mütter in Coachings, die ziemlich an der Grenze waren, aber das ist genau dieser Knackpunkt.
Ich denke auch gerade, wenn ich als Frau den ganzen Tag mit, ich sag mal so, zwei kleinen Kindern daheim mich da schuft und schaff und ja auch um die Uhr rum und so und es gewöhnt bin, dafür kein Geld zu kriegen. Und dann habe ich aber vielleicht einen Teilzeitjob, der auch fordert, aber vielleicht nicht mal ganz so anstrengend ist, wie das Leben zu Hause mit den Kindern. Dann schäme ich mich ja noch mehr, dafür ein Geld zu verlangen, weil ich schaffe ja an der anderen Baustelle viel, viel mehr und kriege dafür nicht mal was bezahlt. Und hier ist es fast entspannt, die 3-4 Stunden im Büro, weißt? Und dafür soll ich noch mal mehr verlangen? Das ist wahrscheinlich auch so eine Stellschraube, ne?
Ja, total. Total, auch dieses sich minderwertiger fühlen, weil man Mutter ist und in Teilzeit arbeitet, im Gegensatz zu den Menschen, die quasi da in Vollzeit performen, obwohl das ja überhaupt kein Vergleichswert ist, die Arbeitszeit, denn es geht ja darum, was man in der Arbeitszeit leistet. Aber da ist unsere Gesellschaft noch ganz, ganz weit weg von wirklich flexiblen Arbeitszeitmodellen. Und selbst die tollsten Start-ups, selbst die, ich hatte auch eine Bewerbungsphase hinter mir und da habe ich auch nur Teilzeit gesucht. Und selbst die deutschen Startups suchen in der Regel nur Vollzeit. Und ich habe dann wirklich auch mal ein paar angeschrieben und eben gemeint, naja, wie soll sich denn auch in der Gesellschaft was verändern, wenn ihr nichts verändert? Ja, so. Und ein paar haben geantwortet, ein paar nicht und meinten dann auch, ja, sie sind schon auf dem Weg und das ist nicht so gut umsetzbar und Teilzeit ist nun mal nicht Vollzeit und so weiter. Und meine Meinung ist, wer will, der findet Wege. Aber da sind wir einfach, das sind so viele Faktoren in unserer Gesellschaft, die eben nicht darauf einzahlen, dass wir da wirklich grundlegend was verändern in diesem Arbeitszeitmodell, um es auch den Frauen lukrativer und leichter zu machen, wieder einzusteigen und vielleicht auch mal in eine Führungsposition einzusteigen. Ja, das ist ja das Nächste. Wie viele Mütter arbeiten unter ihren Potenzialen, einfach weil es nicht anders möglich ist. Es gibt halt nur, ich will das nicht abwerten, ja, versteht mich bitte nicht falsch. Es gibt halt Bürojobs, ja, das gibt's in Teilzeit, so diese klassischen Frauenberufe, sage ich jetzt mal, und die klassischen Mütterstellen, die gibt es, aber wenn man vielleicht auch Mutter mal ein bisschen mehr will, ja, weil man Bock drauf hat, weil man vielleicht was Neues kreieren will, dann ist selbst das richtig schwer. Also, ja, wie hast du gesagt?
Multifaktoriell.
Genau, das trifft's gut, ja.
Auf Deutsch kompliziert.
Genau.
Ja, spannend. Das heißt, im Grunde hast du dir so ein bisschen jetzt so auf die Fahne geschrieben, so, ich sag mal so bottom-up, mit jeder einzelnen Frau, mit der du da sitzt und über diese Themen sprichst, im Grunde diese ganzen einzelnen Faktoren ins Bewusstsein zu holen, zu gucken, wie ist es jetzt konkret für dich als einzelne Person mit den verschiedenen Dingen, um dann sozusagen, über die Zeit mit vielen, vielen Frauen, die dann auf einmal zu einem Bewusstsein über die Themen gelangen, dann eine Veränderung hervorzurufen.
Ja, und vor allem, was mir auch wichtig ist, diese individuelle Situation, ja, also gerade fühle ich mich wirklich am allerwohlsten dabei, auf die Frauen auch individuell einzugehen, ja. Der nächste Schritt ist natürlich ein Gruppencoaching, aber selbst da bin ich noch greifbar und auch die Ladies sind greifbar für mich. Und ja, ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass jede Einzelne ihren eigenen Prozess auch durchlebt und auch irgendwie wahrnimmt und eben auch wirklich ins Bewusstsein kommt und dass es nicht nur um die nächste Gehaltsverhandlung geht und Hauptsache ich presche die jetzt durch, sondern wirklich zu verstehen, hey, Letztendlich sind da ganz andere Themen, die da dahinter stecken, warum man nicht verhandelt, warum man nicht angemessen verdient, warum man den Wert vielleicht gar nicht sieht, warum man sich nicht traut und so weiter, ja.
Also letztlich die Bescheidenheitsnormen und andere gesellschaftliche Normen, die wir mitgekriegt haben und wo es im Grunde mit der Mädchenerziehung anfängt. Also welche Normen geben wir unseren Mädchen mit, die sie dann als großes Mädchen in ihren 20ern und 30ern dann immer noch so leben, ne?
Weil es ist ja auch erschreckend. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und dachte mir schon, so die Generationen nach uns, die sind da schon irgendwie anders drauf. Also mir begegnen nach wie vor viel zu viele Mädels, die genau wie ich früher auch diese stereotype Rollenbilder in sich drin haben, ja. Also mich erschreckt es immer wieder. Mein Partner hat ein eigenes Geschäft, er hat ganz junge Azubinen und Azubis. Und das ist immer wieder erstaunlich, was er dann auch so erzählt, ja. In welchen Rollenbildern die stecken und auch in welchen Erwartungen dann auch vom Gegenüber oder auch wenn ich irgendwie mit jungen Menschen zu tun habe. Es ist, ja, da wirklich noch sehr, sehr viel zu tun und es zieht weite Kreise. Und wirklich auch viele Jahre mit sich. Aber das Wichtigste ist einfach mal anzufangen und wirklich bereit zu sein, in die Veränderung zu gehen.
Und so über die, in den Jahren, die du sozusagen vor dir hast, daran zu arbeiten, diese 130 Jahre im Grunde einzuschmelzen. Darauf, dass vielleicht wir noch was davon haben und nicht erst unsere Enkelinnen. Oh. Passt das dann noch? Oder sogar schon unsere Urenkelinnen, wo dann rein rechnerisch der Punkt erreicht sein wird? Ja. Was für ein Albtraum. Ja.
Erschreckend. Und es ist auch wahnsinnig erschreckend, dass Deutschland in fast allen Gaps, die es so gibt, ja, ob das der Care Gap ist, der Pension Gap, der Income Gap, der Pay Gap, mit unter das Schlusslicht bildet, ja. Mhm. Gerade beim Pension Gap, bei der Rentenlücke, und das ist ja auch ein gravierendes Thema, gerade weil Altersarmut ist ein ganz krasses Frauenthema, da bildet Deutschland das Schlusslicht. Das Schlusslicht. Und beim Gender Pay Gap ist es, beim Gender Care, Pay Gap, es wäre ein cooles Mixwort. Ja. Da ist es auch so, dass Länder, von denen wir gar nicht erwarten würden, dass die quasi so weit sind, ja, weil sie irgendwie eher noch so in diesen alten Rollen nach außen hin leben, dass die einen geringeren Pay Gap haben als wir hier in Deutschland. Ja, ich habe ja kroatische Wurzeln und also Kroatien hat einen geringeren Gender Pay Gap als wir hier in Deutschland.
Bist du verrückt?
Wo ich mir denke, wie kann das bitte sein? Also das zeigt uns, wie viel Arbeit da noch ist und wie viel da auch nach außen hin schön geredet wird, obwohl es einfach wirklich auch nichts zum Schönreden gibt.
Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es ist noch viel zu tun, aber wir haben jetzt schon einige Stellschrauben auch identifiziert, wo man in vielen, glaube, es ist die Masse aus vielen Einzelschritten, die dann am Schluss den Wandel bringen wird.
Ja, und ich freue mich auch, diese Entwicklung auf dem Coaching-Markt zu sehen, ja, das kommt jetzt auch langsam hier in Deutschland an, dass man auch wirklich in Erwägung zieht, sich vielleicht auch Unterstützung zu holen. Mhm. Nicht nur zu holen, der Knackpunkt bei uns Frauen ist ja auch, sich es zu erlauben, ja, weil das ist ja auch sowas, was in uns steckt, das musst du jetzt alleine schaffen, deine Mama hat es alleine geschafft, deine Oma hat es alleine geschafft, wie auch immer, ja, also ich finde, das schwingt jetzt bei mir persönlich schon oder hat auch viel mitgeschwungen, schwingt auch in vielen Coachings mit. Und dann auch wirklich bewusst zu sagen, nö, ich bin es mir wert, mir eben auch Unterstützung zu holen, wenn ich jetzt nicht weiter weiß, wenn ich einfach auch die Abkürzung nehmen will, weil das ist ja das Geile. Ob das jetzt mein Coaching-Programm ist oder andere zu anderen Themen, das ist einfach eine wahnsinnige Abkürzung, ja?
Ja, und das ist dann letztlich auch wieder die, sozusagen nicht zu warten eben über die Lebenszeit, bis ich das ein Familienhaus weniger verdient habe, sondern jetzt die Schritte zu nehmen, dass man dichter diese kleinen Aufwärtsbewegungen hat.
Ja, genau. Und das ist Nachhaltigkeit für mich, ja?
Ja, du hast ja gesagt auch, es kommt drauf an, eben auch immer bei der einzelnen Frau zu gucken, wie sieht es konkret in ihrer Situation aus? Aber ich denke, wir haben jetzt so einige ganz schöne Bereiche auch identifiziert. Man sagen kann, das ist ein Bereich, wo man generell mal draufschauen kann bei sich. Hast du im Grunde so ein paar Tipps oder Anregungen, wo du sagst, ganz unabhängig davon, was genau dein Beruf ist und wo genau du stehst, das sind so ein paar Punkte, schau da mal drauf.
Na klar, also ja, da würde ich jetzt echt wieder beim Fundament anfangen, eben beim Geld und beim Selbstwert. Also zum einen mal wirklich so ein bisschen zu gucken, welche Haltung habe ich denn überhaupt gegenüber Geld? Mal wirklich in sich reinzufühlen und zu überlegen, was ist Geld für mich eigentlich? Wie bin ich denn so aufgewachsen mit dem Thema Geld? Und da mal wirklich zu gucken, welche Tendenz man hat. Ist es positiv? Ist es eher negativ? Und dann sich vielleicht auch in dem Schritt auch schon Unterstützung zu holen, um diese Sachen aufzulösen. Weil, wie ich auch schon vorher gesagt habe, ja, rational ist das vielleicht nicht immer zu erklären, aber wenn du eine abneigende Haltung gegenüber Geld hast, Geld für dich etwas Schlechtes ist, etwas Böses ist, dann ist es einfach schwierig, mehr davon zu wollen, wirklich zu wollen. Ja,
also es gehört sich ja nicht.
Genau, ich kann auch von mir ein Beispiel auch kurz noch einbringen. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, welche Gefühle ich mit Geld verbinde. Und da hat mir, und das ist auch ein Hilfsmittel, was ich sehr empfehlen kann, das Meditieren geholfen. Denn irgendwann mal war dieses Gefühl für mich greifbar und ich habe verstanden, dass ich mich in Bezug auf Geld schuldig fühle. Ich habe Schuldgefühle, wenn ich welches habe und es nicht teile. Ich habe Schuldgefühle, wenn ich keins habe. Also es war immer Schuld mit dabei. Und dann habe ich auch mal selber so bei mir geguckt, woher kommt denn das? Und dann war das ganz klar. Das war einfach früher als Kind. Wir hatten nie viel Geld. Meine Mutter ist ja eben auch früh arbeitsunfähig geworden, beziehungsweise, ich meine, wir waren eine fünfköpfige Familie. Ja, mein Vater hat alles gegeben und trotzdem war es knapp. Es hat uns an nichts gefehlt. Aber ich weiß noch, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich dann mal um Geld fragen musste oder wollte, weil ich jetzt mal eine neue Hose haben wollte oder was weiß ich was, ja, neue Turnschuhe oder so. Und das hat sich wirklich bis ins Erwachsenenalter durchgezogen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Befreiungsschlag war, alleine nur das Erkennen und eben ins Bewusstsein darüber zu kommen. Mhm. Also so was steckt da dahinter, dass man da mal wirklich so ein bisschen für sich reinspürt und reinfühlt. Es gibt im Internet sehr, sehr viele Möglichkeiten oder eben auch auf einem meiner Profile auf Social Media. Da teile ich auch immer wieder tolle Sachen zu den Themen. Genau, das wäre so das Erste. Beim Selbstwertgefühl würde ich auch den Tipp geben, wirklich bei sich selbst anzufangen, in Form von Selbstwertschätzung. Ja, das kann sein, dass man Grenzen aufzeigt, dass man lernt, Grenzen aufzuzeigen. Wenn es sich für mich persönlich als ein Nein anfühlt, das dann auch als ein Nein im Außen zu kommunizieren. Denn das ist jedes Mal ein Ja zu dir selbst. Und ein Ja zu dir selbst stärkt dich in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Selbstwertgefühl und auch in deinem Selbstvertrauen. Und da sind wir auch beim Thema, das sind für mich, hängt alles ganz eng zusammen, sich auch eben bewusst zu werden, was kann ich tun, um mir selber noch mehr zu vertrauen? Was brauche ich dazu? Ist es vielleicht eine Anregung zu sagen, okay, ich berufe mich immer wieder und schreibe auch immer wieder meine Erfolge mit im Job zum Beispiel, weil das einfach was ganz anderes ist, das irgendwie schriftlich festzuhalten. Ein ganz anderes Feeling, wenn man sich das auch im Nachhinein mal durchliest, weil viel geht ja auch im Alltag verloren. Wir vergessen es einfach. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich vor 4 Wochen gewuppt habe. Du vielleicht auch nicht so konkret. Ja, man erinnert sich nur immer an die ganz krassen Sachen, wenn es denn welche gibt. Und eben auch zu gucken, okay, wie kann ich für mich mein Selbstwertgefühl stärken? Was tut mir gut? Ja, sich mal Zeit nehmen für sich selbst. Das im Außen auch mal zu kommunizieren. Sich auch besser kennenzulernen. Sich vielleicht mit Meditation auseinanderzusetzen. Mal zu gucken, wie wirken Affirmationen auf mich? Also irgendwie Sätze, die ich mir selber sagen kann, weil sie mir gut tun, ja? Da vielleicht so ein bisschen in die Schiene rein und wirklich zu gucken, wie kann ich mich selber noch mehr wertschätzen? Das kann sein, dass ich sage, ich gestalte mir meinen Arbeitsplatz schöner, indem ich mir eine Pflanze hinstelle. Oder ich benutze jeden Tag mein absolut liebstes Lieblingsparfüm, auch wenn es teuer ist. weil ich es mir wert bin. Ja, das sind so kleine Stellschrauben, die man im Alltag verändern kann, weil auch das ist ein Tipp, den ich weitergeben möchte. Es muss nicht immer der riesengroße Berg sein, den man jetzt erklimmen muss. Es dürfen die ganz kleinen Schritte und die ganz kleinen Veränderungen sein, die am Ende das Große ausmachen und die am Ende uns den Berg ja auch erklimmen lassen. Genau. Und ansonsten natürlich auf jeden Fall, und das ist mit Abstand das Allerwichtigste, Punkt 1, glaube an dich und deine Fähigkeiten. Es gibt nichts Wichtigeres als der Glaube an dich und deine Fähigkeiten. Fang damit an und warte nicht darauf, dass jemand auf dich zukommt, weil du so toll mitarbeitest. Hör auf, in diesem Irrglauben zu bleiben. Nehme deine Gehaltsentwicklung selbst in die Hand, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe. Es ist deine Verantwortung, also übernehme Verantwortung. Geh den ersten Schritt, mach einen Termin und dann bereite dich richtig gut drauf vor. Und die Vorbereitung ist wirklich, ich habe keine Studien dazu gefunden, die das belegen, aber so in meiner Welt kursiert so die Behauptung, dass eine gute Vorbereitung 80% des Verhandlungserfolgs ausmacht. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit sehe, auch in meiner eigenen Erfahrung sehe. Ja, je besser du vorbereitet bist, desto weniger Möglichkeiten bietest du deinem Gegenüber, dich eventuell abzuwerten, dich eventuell aus der Bahn zu schmeißen und desto weniger bietest du auch deiner inneren Kritikerin Angriffsfläche. Das wären so meine wichtigsten Tipps, sage ich jetzt mal.
Wahnsinn! Das sind total wertvolle Tipps, wo glaube ich jetzt jede, die entweder in dem Prozess ist oder sich jetzt da so angesprochen fühlt, direkt ja mit loslaufen und was verändern kann. Ich habe gerade noch gedacht, so dieses Thema Erfolge sammeln, weil ja, du hast recht, ich weiß auch nicht, was ich vor 4 Wochen gemacht habe. Ich habe dann gedacht, wahrscheinlich muss man sich einfach wirklich am Ende jeder Woche, und dann dachte ich so, ey, so wie meine Arbeitswochen sind, weiß ich am Freitag schon nicht mehr, was ich am Montag gemacht habe. Wahrscheinlich muss ich am Ende jeden Tages mir überlegen, was habe ich denn heute gemacht? Was davon war richtig gut? Also wirklich auf tagesgranularer Ebene. Und ich habe gerade so ein bisschen die Vermutung, wenn ich also wirklich so ein tägliches Journaling, so ein Erfolgsjournaling, da habe ich auch richtig gemerkt, wie ich da auf einmal Lust zu kriegen.
Ja, sehr gut.
Und dann habe ich mir gedacht, ich habe so eine leichte Ahnung, dass das auch einen weiteren Effekt hat. Dann sehe ich nämlich nach 4 Wochen oder so, was ich täglich mache und dann auch nochmal abgleich, warte mal, ist das, was meine Stellenbeschreibung gesagt hat? Arbeite ich hier on par für das, was ich dann eben verdienen könnte? Oder bin ich irgendwie aus Versehen in die Hilfstätigkeit abgerutscht oder fangen irgendwie andere Leute ihren Mist auf oder so, für den ich natürlich auch vor mir nicht sagen kann, dafür habe ich jetzt 10% mehr Gehalt verdient, sondern mich die ganze Zeit nur das Druckerpapier auswechseln tue, weil es tut ja kein anderer im Büro und so weiter, ne? Und man kennt es. Dann bin ich da vielleicht auch sozusagen auf Task-Ebene abgerutscht und kann vielleicht da an der Stelle dann auch nochmal gucken, Moment, stimmt das noch? Voll. Ich sollte Account-Management machen und auf einmal tue ich hier das Büro schmeißen. Ja, so. Das ist, da denke ich gerade dran, weil das ist mir mal passiert. Ich bin eine Weile in einer Stelle gewesen, hat super angefangen, spannend, habe Kunden, also so Account-Management letztlich gemacht, Kundenbetreuung und nach die Firma wuchs und dann kam immer mehr so administrativer und so Business-Support-Bedarf und ja, jetzt braucht man dann irgendwie einen zweiten Drucker und dann muss regelmäßig geguckt werden, dass das Druckerpapier noch da ist und andere Office-Supplies, die auf einmal natürlich auch viel mehr benutzt wurden und da müssen neue Schreibtische eingerichtet werden für neue Leute und ehe ich mich versah, war ich bestimmt 30% der Zeit Office-Managerin und ich war irgendwann mal so, halt, stopp, ich habe mich als Accounter eingestellt und ich komme eigentlich gar nicht mehr dazu, die Kunden zu betreuen, so wie es soll, weil ich hier im Grunde Hilfskrafttätigkeiten mache und dann habe ich auch angefangen, so dieses Thema anzustoßen, so, sag mal, können wir vielleicht eine Teamassistenz bekommen, die uns genau an der Stelle entlasten kann, ne, dass man vielleicht auch, ich muss gar nicht mehr Gehalt haben, aber kann ich bitte diese Hilfskrafttätigkeiten aus meinem Arbeitstag raus haben und ne, für euch, by the way, günstigere Hilfskraft kann das machen, jemand Juniorigeres, ne? Und ich kann dann wieder, habe dann wieder 100% meiner Zeit mehr Mehrwerte an einer anderen Stelle zu schaffen. Und ich habe da auch einen ganz langen Kampf geführt. Irgendwann war es dann soweit. Allerdings waren an der Stelle ja einige Sachen dann nicht mehr rund gewesen. Ich habe das Unternehmen dann auch verlassen. Aber ja, vielleicht, wenn man an einer vorherigen Stelle, ich denke gerade so, was hätte ich auch anders machen können im Vorhinein, im Auftritt, zu sagen, also hört mal zu, Leute, das und das sind die Mehrwerte, die ich in der Kundenbetreuung bringe. Das und das sind die Mehrwerte, die ich euch als Office Manager biete. Okay, die Lage ist eindeutig, oder? Und dann hätte man das auch da anders gestalten können und auch diesen Arbeitsfrust, der sich dann entwickelt, in der dann auch letztlich, ne, die meisten verlassen die Stelle, weil sie mit der Arbeit gefrustet sind und nicht wegen der Stelle als solche oder so, auch das vermeiden kann. Ja.
Voll. Also es ist dieses Mitschreiben und da darf ja auch jede für sich selbst den besten Weg herausfinden. Meine Coaches, die eine macht es wirklich immer am Ende der Woche, die andere macht es jeden Tag auf der Heimfahrt nach Feierabend, die andere macht es einmal im Monat. Also es ist ja vollkommen frei, da darf jede für sich ihren eigenen Weg finden. Da sind wir wieder beim Thema. Ich sage nicht, du musst es so und so machen. Ich sage, probier es aus und guck, wie es für dich passt. Aber was ich in allen Fällen sagen kann, selbst bei mir selber auch, das ist ein absoluter Gamechanger, weil es nicht nur volles Bewusstsein fordert für das, was du jeden Tag tust und kreierst, sondern wenn du dann darauf zurückblickst, auch gleichzeitig dein Selbstwertgefühl steigert, weil dir auf einmal bewusst wird, hey, ich mache ja da ganz schön viel. Oder wie du sagst, der Abgleich mit der Stellenbeschreibung, der dir dann auch wieder ein tolles Argument bietet für deine Verhandlung. Eben auch die Argumente für deine Verhandlung, die dann ja auch in diesen Mitschriften quasi ja letztendlich schon drinstecken. Also es ist ein absoluter Gamechanger und jetzt hier auch wirklich ein Bonustipp von mir, weil das ganz, ganz viel verändern kann und auch wieder auf vielen verschiedenen Ebenen. Selbst auch, und das hatte ich auch in einem Fall, um zu erkennen, was ist denn eigentlich meine Frustquelle, ja, wenn etwas ist, was jeden Tag immer wieder auftaucht, oder? Also man kann ja damit sich ausleben, sage ich mal, indem man sich verschiedenste Fragen dazu stellt. Also ja, mein alter Chef hat immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ich fand das immer so, aber ich muss sagen, ich bin großer Fan des Schreibens, weil das einfach Klarheit schafft, es schafft Bewusstsein und es ist wirklich ein absoluter Gamechanger.
Das war die vierte Folge von Das gehört skaliert mit meinem Gast Diana Juric. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest für dich und deine Gehaltsplanung etwas mitnehmen, auch wenn es erst einmal nur der Gedanke ist, dass du dich mit deinem Gehalt überhaupt mal beschäftigen solltest. Wenn du mehr über Diana und Wohlfühlgehalt wissen willst, alle Links findest du in den Shownotes zur Folge. Ansonsten nicht vergessen, wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn in der App deiner Wahl, damit du keine neuen Folgen verpasst und teile die Folge mit allen, die ebenfalls davon profitieren könnten. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Tipps für weitere gute Ideen hast, schreib mir per Mail unter laura@laurahenke.de. Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.